Danke. So, jetzt bekommt ihr die zweite Schniefnase an diesem Sonntag. Ich hatte eigentlich überlegt, vielleicht über das Thema dieses Sonntags im Kirchenjahr zu predigen. Kantate singt, preist den Herrn. Aber ich finde, das habt ihr als Lobpreisteam schon so gut in die Praxis gebracht mit uns. Das muss man gar nicht so viel zu sagen. Das kann man einfach machen. Und sehr schön. Ich genieße das sehr hier in dieser Gemeinde, dass wir so eine Lobpreiskultur haben. Und habe es auch heute wieder sehr genossen mit euch. Dankeschön. Ich habe im letzten Even-Term, so nennen wir immer die Semester sozusagen, die wir mit den Farsi-Sprachigen machen, wo wir immer, also meistens ein biblisches Buch durchnehmen. Und im letzten hatten wir die Apostelgeschichte durchgenommen. Sind hier welche, die mit dabei waren in den Bibelgruppen bei Ansgar Even, mittwochs hier Apostelgeschichte gelesen haben? Ja, da sind welche. Sehr gut, genau. Also ihr seid voll im Bilde. Das ist gut. Ich habe dann nämlich Aufzeichnungen gefunden, weil ich dann natürlich auch in der Vorbereitung intensiv die Apostelgeschichte gelesen habe und so. Und da habe ich Aufzeichnungen gefunden zu einem Bibeltext, wo ich gedacht habe, ich sollte das mal predigen. Das möchte ich jetzt heute mit euch machen. Und wir gehen mal so richtig schön am Text einfach entlang. Und zwar ist das die Apostelgeschichte Kapitel 8 ab Vers 4. Genau, mit der PowerPoint hat leider nicht geklappt, also entweder, genau, so wie Chrissy, habt ihr eine Bibel dabei und lest einfach mal selber mit, weil es wird auch einiges an Text auf euch zukommen, oder ihr müsst mir eben sehr aufmerksam zuhören, aber ich vertraue darauf, dass ihr das schafft, ja. Gut, ein spannender Text, wie ich finde. Es geht los, Philippus in Samarien, wir lesen jetzt mal Vers 4 bis 12. Kapitel 8. Die nach der Flucht über das Land zerstreuten Glaubenden zogen umher und verkündeten die gute Nachricht. Vielleicht ganz kurz, also Pfingsten passiert in Jerusalem, die Gemeinde ist entstanden, explosionsartig gewachsen, Erweckliches ist passiert dort. Dann gab es aber auch natürlich, wie man das kennt, dann auch eben den entsprechenden Gegenwind. Stephanus wurde sogar gesteinigt und die Verfolgung der Christen begann. Und viele sind aus Jerusalem geflohen und eben auch, und auch jetzt hier in diesem Abschnitt. Aber als sie geflohen sind, war natürlich klar, also wenn man flieht, dann muss man ja die Chance nutzen, dass man unterwegs ist, verkündeten sie natürlich die gute Nachricht. Und genau, Philippus aber ging in die Hauptstadt Samariens und verkündete ihren Bewohnern die Botschaft von Christus. Die Leute hörten Philippus mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu und schenkten seinen Worten Beachtung. Sie konnten ja selbst die Wunder sehen, die er tat, denn viele wurden von bösen Geistern befreit, von denen sie besessen waren. Mit lautem Geschrei verließen sie ihre Opfer, also die Geister, ne? Und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Dort lebte aber auch schon länger ein Mann namens Simon. Er betrieb Zauberei und verschaffte sich damit die Bewunderung der Einwohner von Samarien. Er selbst nannte sich der Große. Und alle, die einfachen Leute wie die Mächtigen, hörten ihm Aufmerksamkeit zu. Man sagte über ihn, er ist die große Kraft Gottes in Person. Dass sie ihm so aufmerksam zuhörten, hatte auch seinen Grund. Er hatte sie schon längere Zeit durch seine Zauberei regelrecht um den Verstand gebracht. Aber nun verkündete Philippus die gute Nachricht vom Reich Gottes. Er erzählte den Leuten von Jesus Christus und wie die Jünger in seinem Namen wirkten. Da kamen sie zum Glauben und ließen sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Okay, genau, erstmal bis hier, ja, genau, bis Vers 12. Also, mal paar Sachen einfach zum Text. Ist ja schon interessant. Samarien, dieses Gebiet, in das Philippus hier geht, ja, Philippus, einer der Diakone, wo man auch der aber auch sehr vollmächtig anscheinend predigen konnte und geistlich sehr begabt war, geht nach Samarien. Und Samarien, das ist quasi so ein bisschen wie so ein kultureller Schmelztiegel, kann man sagen. Dort waren viele Juden noch aus der Zeit vor dem Exil, aber auch ganz viele andere Volksgruppen sind da dazugekommen, haben ihre Einflüsse eingebracht. Und das heißt, die Leute da, die waren schon gläubig, ja, da war auch noch viel Gottesglaube drin, aber sehr eben auch sehr vermischt, so dass die richtigen Juden, die haben eigentlich gesagt, oh nee, Samarien, das ist, also mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Viele von euch wissen das, gibt es ja auch an vielen anderen Stellen in der Bibel, wo die vorkommen. Also man kann so ein bisschen sagen, so Samarien war vielleicht so ein bisschen so postjüdisch, ja, so irgendwie schon auch so jüdisch, aber irgendwie halt auch so Cocktail-Mix. Und irgendwie eine spannende Gegend. Was interessant ist, die Leute waren anscheinend sehr hungrig, geistlich und auch sehr offen. Ja, also sie, wie wir jetzt in dem Abschnitt, also sie hören Philippus sofort total aufmerksam zu. Dann erfahren wir aber später, das haben sie bei dem Simon auch schon gemacht, dem haben sie auch schon so, boah, das ist ja, wow, was der hier Tolles macht und so. Also sie waren da sehr offen, die waren jetzt nicht so diese kritischen Abgeklärten, so, ne, was passiert hier, sondern voll geistlich suchend, kann man sagen, geistlich offen. Aber ihnen hat natürlich ziemlich die Klarheit gefehlt, offenbar. Ja. Wahrscheinlich, wenn sie wirklich nicht so in diesem Schmelztiegel gelebt hätten, das Wort Gottes besser gekannt hätten, wären sie wahrscheinlich nicht so auf diesen Simon reingefallen. Das ist recht naheliegend. Wir erfahren ja auch gar nicht so viel, was für Praktiken er so gemacht hatte. Aber anscheinend war es ziemlich auch so Trickserei, Manipulation und genau. Und wer weiß, also es wird nicht viel darüber gesagt, ja, ob er jetzt, also auf jeden Fall hat er wohl große Dinge getan, aber waren es jetzt eher sozusagen seine Tricks sozusagen, womit er irgendwie die Leute beeindruckt hat, oder waren es wirklich auch krasse dämonische Kräfte, die er da angezapft hat? Die Apostelgeschichte sagt an der Stelle nicht wirklich was darüber. Und mitten da rein kommt aber jetzt Philippus. Und da geht richtig die Post ab und es wird richtig aufgeräumt, auch geistlich. Das Erste, was hier genannt wird, sie hörten seinen Worten zu, aber sie sahen auch sofort die Zeichen, die er tat. Und das Erste, was genannt wird, ist, die Dämonen fahren aus, ja, mit lautem Geschrei und so. Also Philippus kommt da rein und bringt richtig Licht rein in diese Finsternis, in diese Verwirrung. Die Geister verlassen die Menschen und so weiter. Also da war mächtig was los, auch geistlich. Und irgendwie finde ich erstmal, als vielleicht erste Beobachtung, total schön, wie Gott Philippus eigentlich in diese Gegend auch irgendwie schickt, ja. Ich meine, das waren irgendwie, ja, so ein bisschen die weirden Leute da. Philippus geht dahin und sofort passiert was, sofort irgendwie bewegt sich was. Und das Schöne ist ja auch, dann lesen wir diesen wunderbaren Vers 8 und vielleicht erinnert ihr euch auch an diesen Einleitungstext von den Glaubenstagen, die Konferenz vor 3 Wochen hier. Da war das eigentlich so ein bisschen der Leitvers, der über diesen Glaubenstagen stand. Es war Freude in jener Stadt. Ja, da kommt das her. Philippus kommt, dort wirkt und es war Freude in jener Stadt. Also es war nicht so, oh nein, was macht denn der jetzt hier? Jetzt irgendwie müssen wir alles aufgeben oder so, sondern wie Philippus dort wirkt oder wie der Heilige Geist durch Philippus wirkt, das ist ein Segen für diese Stadt, das ist Freude da. Also Gott schickt da irgendwie nicht sozusagen den Philippus so als Gericht über dieses gottlose Treiben da oder sowas, sondern er segnet, er beschenkt, es blüht was auf. Wunderbar, es war Freude in jener Stadt. Und Gott liebt anscheinend diese Menschen sehr, ja, diese irgendwie verirrten, aber irgendwie offenen, hungrigen Menschen. Vielleicht hat er gar nicht so ein großes Problem damit, wie wir manchmal haben. Ja? Und genau, also, es ist ja auch gar nicht unbiblisch, zum Beispiel zu predigen, also jetzt von Philippus Seite, kehrt um von euren verkehrten Wegen. Kommt auf den richtigen Weg, das Gericht ist nahe und so weiter. das wäre ja kein Predigtstil, der jetzt nicht biblisch wäre. Also es hätte man eigentlich gut da anwenden können, sage ich mal. Aber offenbar macht Philippus das nicht. Da passiert einfach was, da ist Freude, Menschen werden geheilt, befreit und kein Wort von irgendwie so etwas. Aber ihr wisst natürlich auch, da wo das Licht, oder wir wissen das ja auch aus der Bibel, natürlich ist da auch ein geistlicher Kampf gewesen. Natürlich da, wo das Licht irgendwie reinscheint in die Finsternis, da sagt die Finsternis nicht so, oh okay, ja ist doch gut, die sollen sich jetzt mal freuen, wir gehen mal lieber woanders hin. Sondern natürlich sind da Mächte, die sagen, nein, das, wir wollen das nicht, hey, das ist hier unser Gebiet. Und da kommt jetzt der Simon ins Spiel, ja. Es gab ja bereits einen, der hier geistlich unterwegs war. Das war sein Gebiet, ja, sein Revier, sein Hoheitsbereich, so, ja. Er hat die Leute da kontrolliert und so. Und plötzlich kommt da einer von außen, macht diese krassen Zeichen und so, und dringt da ein, irgendwie in sein Gebiet, ne. Und ich meine, ich habe den für mich so in Gedanken, das ist eigentlich auch der Titel der Predigt, der Wundermann, ja, ich habe den so ein bisschen Wundermann gedacht, das ist so ein bisschen so wie so ein Guru, so ein Typ, ja, und der wurde sogar allgemein von allen als Autorität anerkannt, ja, und der hatte wirklich totalen Einfluss, dieser Bro, der hatte richtig Macht, ja, der konnte eigentlich alles da bestimmen. Philippus kommt da rein und jetzt laufen plötzlich alle ihm nach. Das ist ein Konkurrenzkampf eigentlich, ne? Geistlicher Kampf. Und jetzt müsste eigentlich so ein richtiger Showdown kommen, ja? Wenn die beiden aufeinandertreffen, Philippus und Simon und so. Jetzt lesen wir mal weiter. Ja? Vers 13. Auch Simon selbst kam zum Glauben. Nach seiner Taufe blieb er bei Philippus. Er sah die Zeichen und großen Wunder und geriet darüber außer sich vor Bewunderung. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe die Stelle schon oft gelesen und ich war jedes Mal, ehrlich gesagt, so ein bisschen irritiert. Ich habe gedacht, hä? Das kann doch nicht so einfach sein. Das kann doch nicht sein. Da kommt irgendwie dieser andere, dringt voll in seinen Bereich ein und der war manipulativ, der hat Macht ausgeübt und sowas. Und er sagt, oh cool, da ist ja einer, der kann es ja besser als ich anscheinend. Super, ich gehe mit ihm mit. Das, was er predigt, ich nehme das an. Ich bekehre mich, ich taufe mich. Der ist voll dabei. So, also ich finde, das ist wirklich eine total überraschende Wendung, ehrlich gesagt. Und so ein bisschen, also ich liebe das immer wieder, beziehungsweise ehrlich gesagt liebe ich das längst nicht jedes Mal, wenn es so ist. Aber manchmal auch schon, wenn die Bibel so in unserem Denken, so und so müsste es eigentlich sein, irgendwie so einen Strich durch die Rechnung macht und irgendwie so plötzlich ganz, ja, ganz, ganz anders irgendwie uns überrascht, dass Dinge ganz anders verlaufen, als wir das so in unserem Denken eigentlich haben. Also vielleicht geht euch das auch nicht so, mir ging das an dieser Stelle absolut so, ja. Gut, jetzt lesen wir mal weiter. Verse 14 bis 17, dazu machen wir einen kleinen Exkurs, das ist, genau, weil das ist auch eine spannende Stelle. Die Apostel in Jerusalem erfuhren, dass die Menschen in Samarien das Wort Gottes angenommen haben. Da schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Nach ihrer Ankunft beteten die beiden und baten Gott, den Getauften den Heiligen Geist zu schenken. Denn der war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren bisher nur im Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Petrus und Johannes legten ihnen die Hände auf, da empfingen sie den Heiligen Geist. Okay. Genau, das wäre nochmal interessant, also es ist wirklich eine sehr interessante Stelle, eigentlich wäre eine eigene Predigt nochmal wert, weil die auch so ein bisschen Fragen aufwirft. Ich werde das jetzt nicht in Gänze behandeln, aber ich glaube, als kleiner Exkurs ist es vielleicht wichtig, kurz was dazu zu sagen. Man kann sich natürlich fragen, Moment, hä? Da sind doch die ganzen Zeichen und sowas geschehen, aber da hat der Heilige Geist gar nicht gewirkt oder was? Was ist denn da passiert? Jetzt müssen da die Apostel dafür kommen und so. Allerdings, das wird hier nicht so gesagt. Also es gab ja, Philippus hat ja gewirkt und da war natürlich der Heilige Geist am Werk. Und Gott hat ja auch klar an den Herzen gewirkt und wir wissen, dass das das Wirken des Heiligen Geistes ist. Ja? Zum Beispiel 1. Korinther 12, Vers 3, da sagt Paulus, ich erkläre euch, wenn ein Mensch vom Geist Gottes erfüllt ist, kann er nicht sagen, Jesus ist verflucht. Und umgekehrt kann auch niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Also die Leute haben sich bekehrt, auf den Namen Jesu taufen lassen. Und das war kein Fake, das war nicht irgendwas. Sie haben Jesus als ihren Herrn anerkannt. Also war da der Heilige Geist am Werk, ganz klar. Ja? Ist jetzt nicht so, okay, keinen Heiligen Geist gab es bisher nicht dort oder so. Aber es gab auch offenbar noch eine andere Qualität, vielleicht könnte man so sagen, von Geisteswirken, die über das auch noch hinaus ging. Und wir sprechen hier oft davon, vom Heiligen Geist wirklich erfüllt zu werden. Ja? Und das ist offenbar da noch nicht passiert. Ja? Es gibt auch in der Apostelgeschichte sehr viele Geschichten, wo wir das lesen können und die folgen auch nicht immer dem gleichen Schema. Das ist, passiert auch in unterschiedlichen Reihenfolgen manchmal. Und wir sehen auch in der Apostelgeschichte, das ist auch nicht immer was Einmaliges, dass man jetzt einmal vom Heiligen Geist erfüllt wird, und dann, sondern dass es auch wiederholt passieren kann. Ja? Und das ist vielleicht einfach nur mal so als kleine Randnotiz, für die das manchmal auch so ein bisschen sich darüber wundern. Das ist der Grund, warum wir so ein bisschen dieses scheinbar Widersprüchliche auch oft haben hier in unserer Rhetorik und so, in unseren Gebeten und so, und viele Christen, dass sie davon sprechen, ja, danke Heiliger Geist, dass du in mir lebst, ja, und das ist biblisch so, der Heilige Geist lebt in uns, aber auch, dass wir immer wieder beten, Heiliger Geist, komm, ja, man könnte ja denken, wieso, er ist doch schon da, warum soll er jetzt noch kommen und so, aber es liegt einfach daran, dass der Heilige Geist auf unterschiedliche Art und Weise eben wirkt, und hier haben wir so diesen Erweis dafür, dieses richtig erfüllt zu werden mit der Kraft des Heiligen Geistes auf die Gläubigen, das hatten die eben dort noch nicht erlebt. Okay, so viel mal einmal kurz dazu. Wie gesagt, da könnte man noch sehr ausbreiten. Da gibt es auch spannende theologische Diskussionspunkte und Überlegungen. Aber ich hoffe, ihr seid einverstanden, wenn wir mal weitergehen, wie es mit dem Simon und so jetzt sich entwickelt. Also, bis hierhin war jetzt ja eigentlich alles gut. Ja? Der Simon hat sich auch direkt taufen lassen, alles schon mitbekommen, aber jetzt in Vers 18, Simon sah, dass die Menschen den Heiligen Geist empfingen, als die Apostel ihnen die Hände auflegten. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, verleiht mir doch auch diese Vollmacht. Jeder, dem ich die Hände auflege, soll den Heiligen Geist auch empfangen. Eieiei, eieiei. Simon, was sagst du da? Moment. Und hier, ja, wir lesen erstmal noch mal ein bisschen weiter, ja. Weil hier kommt nämlich jetzt der Showdown, den ich eigentlich vorher erwartet hätte. 20. Aber Petrus antwortete, zur Hölle mit dir und mit deinem Geld. Meinst du vielleicht, dass man die Gottesgabe Gottes kaufen kann? Du hast weder Anteil an unserer Vollmacht noch ein Anrecht darauf, denn im Grunde deines Herzens bist du nicht aufrichtig vor Gott. Ändere dein Leben, wende dich ab von deiner Bosheit und bete zum Herrn und vielleicht vergibt er dir deine üblen Absichten. Ich sehe ja, du bist voller Neid und das Unrecht hat dich fest im Griff. Simon antwortete, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem eintrifft, was ihr mir angedroht habt. Also, Simon bekommt hier so eine richtige Klatsche. So eine richtige Klatsche. Also, der war ja voll begeistert, der war euphorisch. Oh, cool, jetzt ist hier irgendwie das neue Ding und ich bin dabei und oh, ich will das auch. Ich meine, das ist ja schön. Wir sollen ja auch danach streben, ja, Vollmacht zu haben. Ja, Paulus sagt, streckt euch aus nach den geistlichen Gaben und so weiter. Das macht der Simon ja auch, aber er kriegt die totale Klatsche. Und ich finde das interessant. Also ich will jetzt nicht unbedingt daraus eine allgemeine Lehre ziehen, aber mindestens hier sehen wir ganz, ganz klar, dass das Problem bei dem Simon jetzt gar nicht so sehr diese zweifelhafte Vergangenheit war, die er hatte, dass er halt irgendwie der totale Esoteriker-Guru, was weiß ich, Verführer irgendwie Typ war, sondern das Problem war einfach sein Herz. Ja. Das Problem war einfach sein Herz. Man könnte das so sagen, also es war nicht unbedingt das Geistliche so sehr das Problem, sondern das Fleischliche war das Problem. Ja. Also es war jetzt nicht unbedingt, dass jetzt ein böser Geist aus ihm gesprochen hat und Petrus hat ihm Einhalt geboten oder so, sondern er hat gesagt, ey, du bist hier voller Neid und so, ne? Und ist ja auch interessant, dass also Petrus sagt ja auch gar nicht zu ihm, was machst du dir an? Hey, wir sind die Apostel, Alter, wir waren mit Jesus unterwegs, waren irgendwie 3 Jahre mit ihm in der Schule und so, sind von ihm ausgesandt worden und so weiter. Und du hast dich gerade irgendwie vorgestern bekehrt und willst jetzt irgendwie hier einen auf, ich vermittel den Geist machen oder so. Tickt's noch bei dir richtig? Geh erstmal auf die Bibelschule, Bro. Ja? Das sagt er nicht, ja? Sondern Petrus sagt zu ihm, denn, ich muss einmal kurz den Vers suchen, ich weiß, genau. Genau. Du hast weder Anteil unserer Vollmacht noch ein Anrecht darauf, genau. Weil da könnte man denken, das kommt jetzt hier so, ey, ne? Geh erstmal auf die Bibelschule, werd erstmal heilige und reinige dich erstmal. Denn, aber Petrus sagt, denn im Grunde deines Herzens bist du nicht aufrichtig vor Gott. Das war das einzige Problem. Das war das einzige Problem, dass im Grunde seines Herzens er da nicht aufrichtig war. Er wollte irgendwie was für sich. Man könnte sagen, Simons Schuld ist nicht die Vergangenheit. Die ist vergeben. Petrus zweifelt nicht die Echtheit seiner Taufe, seiner Bekehrung an. Und das finde ich richtig schön daran, ja, zu sehen, okay, das, was damals mit dem Simon passiert ist, das wird hier gar nicht in Frage gestellt. Seine Sünde ist vergeben. Aber das Problem ist, dass er sein altes Mindset mit in diese neue Identität reingebracht hat. Und damit nicht gebrochen hat. Und damit, ich würde sagen, das ist wirklich das Fleischliche, ja, die typischen Dinge, die uns Menschen antreiben. Oh, vielleicht könnte ich ja auch jemand sein, vielleicht könnte ich ja auch Macht haben. Ich meine, das war sein Ding. Die Leute haben ihn als den Großen bezeichnet und er sich selber auch. Boah, vielleicht kann ich auf diesem neuen Pfad auch ein Großer sein. Oh, das wäre doch was. Und plötzlich war sozusagen das Fleischliche, ja, diese typischen Versuchungen, die wir als Menschen so haben, plötzlich waren die wieder da und er hat gedacht, ey, das geht dir doch auch. Ich nehme das mal mit hier rein und dann bin ich auch hier wieder jemand. Und das hat ihn zu Fall gebracht. Und ich glaube, da fallen wir so leicht. Das war natürlich bei dem Simon, war der Grat sehr schmal, weil es auch weil er natürlich auch noch gar nicht so viel gelernt noch, und sowas hatte. Er war ja wirklich noch ein frisch Bekehrter und so. Aber ich glaube, da fallen wir auch so leicht, auch wenn wir schon lange, lange bekehrt sind. Weil das Fleisch, muss man ja sagen, irgendwie stecken wir ja noch in diesem Körper. Ja? Und wir sind in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt. Und da brauchen wir immer wieder Wachsamkeit, weil diese Dinge immer gerne mal wieder um die Ecke kommen und sagen, ey, vielleicht kannst du ja doch was sein. Ja. Paulus sagt, 1. Korinther 12, Vers 31, gerade schon mal zitiert, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Wir sollen eifern um diese Dinge. Aber interessant ist, man sieht an dieser Geschichte sehr, sehr klar, das geht über die Reinheit des Herzens. Wir brauchen dafür einen gereinigten Charakter. Wir brauchen dafür Heiligung. Es bringt gar nichts, Und es ist sehr, sehr gefährlich und schwierig, nach den größeren geistlichen Graben zu trachten, wenn unser Charakter, unsere Motive dabei nicht gereinigt sind. Oder Paulus würde das wahrscheinlich noch anders formulieren. Das ist nämlich genau in diesem Zusammenhang der Stelle, die ich gerade gesagt habe, eifert um die größeren Gnadengaben. Paulus würde sagen, wenn es nicht in der Liebe geschieht. Ja? Die Liebe ist der Maßstab. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich merke schon, muss ich sagen, dieser Simon, dieser weirde Guru, keine Ahnung was, abgedrehte Typ, der ist gar nicht so anders als ich. Also wir können uns da nicht so rausnehmen, dass wir nicht anfällig für solche Dinge wären. Wir können uns dann schon mal fragen, warum suche ich eigentlich geistliche Erfahrungen? Oder vielleicht ist das auch gar nicht so ein Thema. Vielleicht, warum diene ich eigentlich in der Gemeinde? Warum habe ich eigentlich meine Gebetszeiten? Was sind meine Motive dahinter? Was ist mein Herz? Wie viel Anteil hat da eigentlich dieses Fleischliche, dieses typisch menschliche Begehren, ja, nach Dingen, die gar nicht so in Gottes Sinne sind? Ich würde sagen, unser Maßstab dafür sollte nichts mehr oder weniger sein als das höchste Gebot, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, Matthäus 22, Vers 37 bis 40, das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ja? Und daran können wir eigentlich alles prüfen, in uns selbst. Und ich meine jetzt besonders an dem Punkt die Selbstprüfung für unser eigenes Herz. Ich glaube, das kann niemand so gut prüfen wie wir selbst. Ja? Wir sind gerne gut dabei, das bei anderen zu prüfen. Ah, okay, der handelt ja jetzt hier eigensüchtig oder eigennützig oder sowas. Ja, mag sein, aber kümmere dich mal, kehr mal vor der eigenen Tür. Ja? Guck mal, wo du mit Gott stehst an diesem Punkt. Und ist es wirklich so, dass wenn ich diese Dinge tue oder wenn ich in der Gemeinde vielleicht ganz viel mache und so weiter, ist es wirklich so, dass ich sage, ich will damit Gott lieben, ich will, dass Gott alle Ehre bekommt, ja, mich für ihn einsetzen oder ich will damit anderen Menschen dienen, weil ich sie liebe, weil sie mir wichtig sind, ja. Und dadurch auch die Selbstliebe sozusagen. Oder ist es vielleicht einfach nur die Selbstliebe? Sagt, ja, wäre auch cool für mich. Und also für mich persönlich zum Beispiel so ein kleines Beispiel, wäre schon cool, wenn ich so sagen könnte, und ich meine, ein bisschen mache ich das auch manchmal, so ein bisschen mit meiner Gemeinde flexen, ja, also so ein bisschen angeben mit euch, so, ja, in unserer Gemeinde, na klar, so, kommen ständig neue Leute, ey, bei unseren Lobpreiszeiten, ey, da geht's ab, ja, wir haben prophetische Worte, ja, und wäre eigentlich cool, wenn es noch ein bisschen mehr werden könnte, wenn ich so sagen könnte, die Gemeinde, von der alle sprechen, weil es da so geistlich voll die Post abgeht, weil wir ständig Heilung erleben und so. Ja, genau, das ist meine Gemeinde, ja. Kein Ding so, ja. Also, seitdem ich da bin, wird das immer mehr und mehr, ja. Also, ganz ehrlich, ja, irgendwo da drin gibt es das so ein bisschen, ja, dass man so denkt. Und du hast sicherlich deine eigenen Fallstricke, ja, wo das Fleisch, sag ich mal, ja, um die Ecke kommt und deine Motive so ein bisschen langsam so von der Bahn abbringen will, von der geraden Bahn. Und ich will jetzt nicht sagen, ja, ich will wirklich nicht sagen, hör das bitte auch, dass wir jetzt die ganze Zeit auf der Hut sein müssen und jede Sache immer so genauestens prüfen und sobald wir merken, oh nein, vielleicht habe ich irgendwo ein eigennütziges Motiv. Ja? Also wir können das total übertreiben, ja? Dass wir ständig Angst haben, die Dinge falsch zu tun und so. Ich glaube nicht, auch nicht, dass das die Bibel meint. Ja? Ich finde es zum Beispiel ganz interessant, ihr kennt vielleicht die Stelle auch, in Philipper 1, Vers 17 bis 18, was Paulus da über Leute sagt, die aus falschen Motiven handeln. Und das ist wirklich eine Wohltat. Hört euch das mal an. Paulus sagt, die anderen aber, die Christus aus Eigennutz verkündigen, meinen es nicht ehrlich. Sie wollen es mir in meiner Gefangenschaft noch schwerer machen. Also da sind wirklich Leute, die predigen und so, die dienen toll in der Gemeinde, aber eigentlich merkt Paulus, die wollen da auch sozusagen gegen ihn, die wollen eigentlich in seinen Einflussbereich rein oder sowas, oder ihn schlecht machen. Irgendwie so, ja, eigennützige Motive, gar nicht gut. Aber Paulus sagt dazu, was soll's? Ob mit Hintergedanken oder aufrichtig, die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. Ist das nicht schön? Das ist auch so eine Stelle, wo man denkt so, okay, mein biblisches Verständnis würde das jetzt nicht so sagen, glaube ich. Aber versteht ihr, wir können das, Paulus freut sich sogar darüber, wenn die guten Dinge in falschen Motiven geschehen. Ich glaube deswegen, wir müssen nicht ständig Angst haben, dass wir irgendwie nicht reine Motive haben. Lass uns nicht von unserer Angst davor, etwas Falsches zu tun, davon abhalten, das Richtige zu tun. Davon abhalten, das Gute zu tun. Wir sollen das Gute tun, ja. Und wenn vielleicht nicht alles da bei uns rein ist, so what, ja. Der Heilige Geist wird uns schon weiter reinigen und weiter führen. Aber lass uns nicht ängstlich sagen, ich könnte was falsch machen. Das will ich wirklich nicht predigen. Okay, so, wir kommen jetzt zum Ende. Ich möchte noch einmal einen Punkt sagen zu Simons Reaktion darauf. Also er kriegt ja diese Klatsche, diese klare Bußansage von Petrus. Und er ist total schockiert. Das merkt man, er ist total schockiert. Was aber interessant ist, er reagiert schockiert, aber er reagiert nicht so wie Petrus, ich glaube, das war eine Mischung aus Paulus und Petrus. Er reagiert nicht so, wie Petrus es ihm vorschlägt oder ihm sagt, ja, tu Buße und bitte Gott, sondern er sagt, bitte du für mich. Und wir wissen gar nicht, was jetzt da der Grund ist. Ja? Das könnte sein, dass er wirklich so eine tiefe Sündenerkenntnis, dass er gedacht hatte, Hilfe, wenn das so ist, dann bin ich ja wirklich so schlecht im Grunde meines Herzens. Ich bin gar nicht würdig, da um Buße zu bitten. Vielleicht wird mir Gott gar nicht vergeben oder so. Ich glaube, ich brauche einen Fürsprecher. Ja? Und das ist auch noch sein altes Denken aus seiner Vergangenheit. Das ist falsche Theologie, kann man sagen. Aber ich könnte dieses Herz dahinter verstehen. Ja? Oh, Hilfe, wenn es so schlimm ist, dann bitte bete du für mich. Ich krieg Angst. Ja? Es kann aber auch sein, dass auch dieses alte esoterische Denken seiner Vergangenheit da maßgeblich ist. Was heißt, wenn das so ist, bitte bete du für mich, weil du bist ja hier der Guru, du hast anscheinend die Macht, die Autorität. Das ist viel, viel wirksamer, wenn du das für mich machst. Ja? Ob so oder so, er tut anscheinend, zumindest als spontane Reaktion, nicht das, was er eigentlich tun sollte. Tu Buße. Kehre um, bete zu Gott um Vergebung. Buße können wir nicht delegieren. Das können wir nur selber mit Gott ausmachen. Das kann keiner für uns übernehmen. Kein Leiter, kein besonderes abgelesenes Gebet oder so, oder eine besonders heilige Atmosphäre oder wie auch immer. Das können wir nur selber in Aufrichtigkeit vor Gott machen. Wir merken hier, es ist unsere eigene Verantwortung, unser Herz zu schützen vor diesen falschen Motiven. Ja? Und du kannst in der Gemeinde sein und immer total alles mitgehen und so und alles Mögliche erleben und so weiter. Aber das führt nicht automatisch dazu, dass du bußfertig lebst, dass du in Heiligung, in Reinigung weitergehst. Das ist unsere Verantwortung. Wir müssen uns da wirklich prüfen vor Gott. Und wir müssen offen dafür sein, dass der Heilige Geist diese Dinge in uns anstößt. Und dann dürfen wir das vor Gott bringen. Wir dürfen Vergebung empfangen und wir dürfen neu anfangen. Bist du bereit, dein Herz prüfen zu lassen? Dein eigenes, nicht das der anderen? Dich vom Heiligen Geist überführen zu lassen? Buße zu tun, neu anzufangen, wo du bei dir falsche Motive bemerkst? Dann bring es vor Gott und fang neu an. Und das wollen wir jetzt zusammen machen. Wenn du magst, steh doch mal auf mit mir. Wir wollen beten. Ich werde jetzt einfach kurz beten und dann ein bisschen Platz für Stille geben, wo du einfach mal in dich reinhören kannst, ob da vielleicht etwas für dich ist, wo du merkst, ja, das ist mein Punkt. Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Wir stellen uns in dein Licht. Und dein Licht ist wärmend. Dein Licht ist liebevoll, ist gut, Herr. Aber dein Licht, ja, leuchtet auch in die finsteren Ecken, in die Winkel rein, Herr. Und wir wollen dich einladen, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du in unsere Herzen jetzt hineinsprichst, Herr. Und zeige du, Herr, wirklich die Stellen auf, wo wir merken, wo ich merke, hier muss ich umkehren, hier muss ich Buße tun, hier muss ich aufpassen. Hier ist ein Motiv, was dich nicht ehrt. Jetzt lass einfach einen Moment still sein. Bring das vor Gott und vielleicht zeigt dir der Heilige Geist etwas. Danke, Herr, dass du uns liebevoll führst. Ja. Und wenn jemand den Eindruck hat, es wäre vielleicht gut, das jetzt einmal im Gebet kurz laut auszusprechen, dann gerne dürft ihr jetzt einfach es einmal aussprechen, einmal laut sagen. Halleluja. Du hast alles gehört, Herr, was wir dir vielleicht in unserem Herzen gesagt haben. Wir danken dir für deine Gnade, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir dafür, dass du auch Leute wie Simon, den Wundermann, segnest und liebst, Herr. Wir danken dir, dass du auch uns liebst, Herr, jeden Einzelnen von uns. Und wir beten, dass du wirklich, Heiliger Geist, weiter an uns wirkst, dass du uns wachsam machst, Herr, ohne in Panik zu verfallen. Wirklich unser Herz zu schützen und immer wieder neu dir Raum zu geben, deinem Wirken. Danke für dein Werk in unserem Leben. Danke, dass du bis zum letzten Atemzug nicht fertig mit uns bist, sondern weiter mit uns gehst. Und danke, dass wir dir folgen dürfen und bei dir gut aufgehoben sind. Und danke, dass du jede Sünde, die jetzt bekannt wurde, dass du sie vergeben hast. Und ich spreche jedem im Namen Jesu, wenn du deine Sünde aufrichtig bekannt hast, spreche ich dir Vergebung zu im Namen Jesu. Du brauchst dich nicht mehr dafür schämen oder anklagen oder irgendetwas, sondern diese Schuld ist vergeben. Amen.